Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Warum liest man eigentlich in der Bibel so wenig über eine Verurteilung der Sklaverei? Es sieht sogar danach aus, dass im Alten Testament die Sklaverei befürwortet wurde. Und im Neuen Testament wird gar nichts dagegen gesagt, ausdrücklich, wie es scheint. Aber es gibt Gründe für diese Auffassung und ich möchte Ihnen heute einmal näher aus der Bibel erklären, wie Gott die Sklaverei sieht. Und ich möchte zunächst einmal eines betonen. Es war niemals Gottes Absicht, dass Menschen andere Menschen versklaven sollten, wie man auch immer Versklavung interpretieren und beschreiben will. Aber in den meisten Fällen war es natürlich eine sehr schreckliche Situation. Viele von Ihnen haben Filme gesehen über die Sklaverei, gerade auch in Amerika natürlich, oder auch über schreckliche Auswüchse innerhalb der Sklaverei, Menschenraub, die dann dazu geführt haben, diese Auswüchse, Menschen, andere Menschen zu versklaven, manchmal in schrecklichen Bedingungen. Das war sicherlich niemals Gottes Absicht und das ist auch sicherlich nicht etwas, was Gott gutheißt. Auf der anderen Seite ist es schon richtig, dass in der Bibel, im Alten Testament ganz besonders, Sklaverei in Anführungszeichen gestattet wurde. Und wir werden uns dies einmal jetzt näher anschauen. Aber wir werden auch sehen, dass das niemals Gottes ursprüngliche Intention war, wie auch viele andere Dinge, die im Alten Testament beschrieben sind, keineswegs mit der ursprünglichen Intention und Absicht Gottes übereinstimmen. Und wir werden auch sehen, dass im Neuen Testament sehr wohl dieses Konzept angeführt wird, vielleicht nicht in der Weise, wie einige es sich vielleicht gewünscht hätten, aber es gibt auch Gründe dafür, warum es nicht sehr popularisiert wurde. Und gleichwohl wird es deutlich werden heute, dass es im Millennium, wenn Jesus Christus zurückkommt auf diese Erde, um das Reich Gottes, die Regierung Gottes hier auf Erden zu errichten, keine Sklaverei in irgendeiner Form geben wird. Aber zunächst einmal möchte ich auf das Konzept der Sklaverei eingehen und deutlich machen, wie überhaupt die Sklaverei entstanden ist. Was sind diese Ursprünge, die dazu geführt haben? Ich fand den folgenden Artikel von James Hastings in die Enzyklopädie der Religion und Ethik sehr interessant. Und er schreibt hierzu Folgendes. Die Ursachen der Sklaverei sind auf den ersten Blick vielfältig. Es kann das Ergebnis der Gefangennahme im Krieg sein. Es kann die Strafe für Verbrechen oder Schulden sein. Oder ein Mann, der hungert, kann sich oder seine Kinder verkaufen, um Lebensmittel zu kaufen. Aber je mehr wir uns mit dem Thema befassen, desto mehr stellen wir fest, dass die Hauptursache die Gefangennahme im Krieg ist, insbesondere wenn der Krieg zwischen verschiedenen Rassen stattfindet. Gleich vorweg, wenn wir dies akzeptieren, dass die Hauptursache für Sklaverei Kriegsgefangenschaft war, können wir dogmatisch sagen, dass es dann eine solche Sklaverei im Millennium nicht mehr geben wird. Wieso kann man das sagen? Nun, weil es im Millennium keine Kriege mehr geben wird. Es werden nur noch zwei Kriege erwähnt, aber diese Kriege werden von Gott auf übernatürliche Weise schnellstens beendet, und zwar zu Anfang und zu Ende des Millenniums. Aber es wird keine Kriege während des gesamten Millenniums geben, und Jesaja Kapitel 2 verspricht uns dies. Es wird nämlich zu einer Gesinnungsänderung kommen bei den Menschen. Jesaja 2, angefangen in Vers 1, da lesen wir. Dies ist das Wort, das Jesaja, der Sohn des Amos, schaute über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, symbolisch natürlich für die Herrschaft Gottes über die Herrschaft der Menschen. Und alle Heiden werden dazu laufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasset uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen oder das Gesetz und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Wenn Gott uns seine Wege lehrt und wir diese Wege akzeptieren, dann werden wir nicht mehr Krieg führen wollen. Was auch wiederum zeigt, dass Gottes Wege von Anfang an in keinster Weise den Krieg gut geheißen haben. Wie kam es zum Krieg? Wissen Sie, wer der Urheber des Krieges ist? Der erste Krieg, der in der Bibel beschrieben wird, war der Krieg zwischen Satan und Gott, wenn man das so sehen will, als Luzifer, der dann zu Satan wurde, mit ein Drittel aller geschaffenen Engel versuchte, Gott von seinem Thron zu stürzen. Das war der erste Krieg, die erste Rebellion, die gewaltsam endete. Und natürlich wurde Satan zurückgestoßen und zurückgeschleudert auf die Erde. Und dann hat er seine kriegerische Gesinnung den Menschen eingepflanzt. Und als die Israeliten damals aus Ägypten, aus der Sklaverei herausgeführt wurden, da machte Gott deutlich, ihr braucht keine Kriege zu führen, ich werde meine Kriege für euch führen oder ich werde eure Kriege führen. Ihr werdet stille sein, ihr behaltet euren Frieden. Und dann hat er das Rote Meer gespalten und alle die Ägypter, die hinzukamen, um Israel wieder in die Gefangenschaft zurückzuführen, wurden vernichtet. Aber dann kam es dazu, dass die Amalekiter versuchten, Israel anzugreifen und da haben die Angst bekommen. Und da haben die sich nicht mal daran erinnert, dass es doch Gott war, der ihnen helfen würde. Und dann haben sie selbst zum Schwert, zur Waffe gegriffen. Und so entstand dann auch der Krieg für Israel. Und als später die Israeliten einen König wollten, was war ein Hauptgrund? Nun, damit er vor uns herziehe und unsere Kriege führe, wie das auch bei den anderen Nationen der Fall ist, sagten sie. Schauen Sie, es gibt verschiedene Beispiele, wo die Menschen sich dazu entschieden haben, gewisse Dinge zu tun, was aber niemals der ursprünglichen Intention, der Absicht Gottes entsprach. Jesus Christus spricht davon im Neuen Testament. Er spricht zum Beispiel über die Ehescheidung. Und er sagte, ja, Mose hat euch wegen der Härte eures Herzens erlaubt, euch von eurer Frau zu scheiden, aus was für Gründen auch immer. Aber im Anfang war es so nicht gewesen, sagt er. Das war nicht die Intention, die Absicht von Gott. Er sagte, im Anfang war es so, was Gott in einem Ehebund geschlossen hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und dann erklärt er, dass es eigentlich nur sehr wenige Gründe für eine biblisch gerechtfertigte Scheidung gibt. Einer der Gründe war natürlich Ehebruch und fortgesetzter Ehebruch. Und dann Paulus schreibt später über die Tatsache, dass wenn ein Ungläubiger sich von dem Gläubigen scheiden will, nicht mehr die Eheverpflichtungen aufrechterhalten will, auch wenn der Ungläubige sich gläubig nennt, dann ist der Gläubige in keinster Weise mehr daran gehalten, diesen Ehebund aufrecht zu erhalten, weil der Ungläubige durch sein Verhalten gezeigt hat, er ist an einer solchen Aufrechterhaltung keineswegs interessiert. Aber wie ich sagte, im Anfang war es so, dass Gott gesagt hatte, was Gott geschaffen hat, was Gott gebunden hat, was Gott geschlossen hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Aber später wurde es dann doch erlaubt, aufgrund der Härte der Herzen der Menschen. Und das ähnliche Beispiel liegt vor im Hinblick auf die Sklaverei, die, wie wir gesehen haben, hauptsächlich aufgrund von Kriegen und dann von Kriegsgefangenschaften erfolgte. Ein weiterer Grund, wie wir gesehen haben, war die Armut. Und das wird es im Neuen Testament, wird es klar und deutlich gesagt, im Hinblick auf das Millennium dann auch nicht mehr geben. Wir lesen dies deutlich in Micha Kapitel 4. Micha Kapitel 4. Diese Armut, die dann zur Versklavung führte, oder man hat sich selbst dann versklavt sozusagen, seine Schulden abzutragen, oder aus welchen Gründen auch immer, die wird nicht mehr existieren. Denn Gott war auch niemals jemand, der von vornherein die Intention hatte, dass Menschen verarmen sollten. Auch das war etwas, was durch die weitere Entwicklung dann entstanden ist. Micha Kapitel 4 und Vers 1, eine Parallele zu Jesaja, aber etwas weiteres wird hier hinzugefügt. In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge, über alle Hügel haben. Und die Völker werden dazulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir an seinen Pfaden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen, des Herrn Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen, ihre Spieße zu sichern. Es wird kein Volk wie das andere das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Aber jetzt Vers 4. Ein jeder wird unter seinem Weinstock und Feigenbaum wohnen. Und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des Herrn Zebaoth hat's geredet. Schauen Sie, hier wird Privateigentum angesprochen. Die Tatsache, dass jeder im Wohlstand leben wird, es wird keine Armut mehr geben, von daher auch keinen Grund mehr, sich als ein Sklave zu verdingen, um irgendwelche Schulden abzutragen. Auch in Sacharja Kapitel 3, gibt es eine weitere Stelle, die ich hier kurz anführen möchte. Sacharja 3 und in Vers 10. Zu derselben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, wird einer den anderen einladen unter den Feigenbaum und den Weinstock. Auch hier wiederum die gleiche Konstellation, die gleiche Idee. Jeder hat sein eigenes Eigentum und es wird dann auch eine freundschaftliche Beziehung mit anderen hervorgehoben. Und natürlich wird es auch keine Sklaverei mehr geben im Millennium aufgrund von Bestrafung von Verbrechen, denn oder auch von Schulden, wie ich sagte, denn wir werden nicht zulassen, wenn ich sage wir, diejenigen von uns, die unter Jesus Christus herrschen werden im Millennium über die Menschheit, wir werden nicht zulassen, es wird nicht zugelassen werden, dass es überhaupt zu solchen Straftaten kommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir es zulassen, dass Straftaten durchgeführt werden, Schaden anderen gegenüber dann erbracht werden, sondern wir werden verhindern, dass dies überhaupt geschieht. In Jesaja Kapitel 30. Jesaja Kapitel 30. Natürlich, die Gesetze sind nach wie vor in den Büchern zu finden, das ist klar. Aber es wird zu diesen Auswüchsen, diesen Auswirkungen gar nicht erst kommen. Jesaja 30, die Verse 20 und 21. Zunächst einmal wird der Herr euch in Trübsal Brot und in Ängsten Wasser geben, ein Hinweis auf den Ort der Sicherheit hier auf Erden. Und deine Lehrer, wie es heißen sollte, das bezieht sich jetzt auf das Millennium und danach, deine Lehrer werden sich nicht mehr verbergen müssen, sondern deine Augen werden deine Lehrer sehen. Man kann sich dann als Gottwesen, als Geistwesen auch physisch manifestieren. Mit anderen Worten, man kann dann gesehen werden, wie Christus es tat. Also nach der Auferstehung, da war er ein Geistwesen, sich physisch manifestierte, den Augen der Jünger gegenüber. Vers 21. Und wenn ihr zur Rechten oder zur Linken gehen wollt, werden deine Ohren hinter dir das Wort hören. Jetzt kommt es zu keiner unbedingten Manifestation, aber man wird jetzt das Wort hören. Man wird hören, was wir denen sagen. Dies ist der Weg. Den geht. Und ihr werdet entweihen eure silbernen Götzen, eure vergoldeten Bilder und werden sie wegwerfen wie Unrat und zu ihnen sagen, hinaus mit euch. Und erwarten der Weg des Herrn, der Weg Gottes wird gelehrt werden. Also auch dies zeigt, dass es im Millennium keinerlei Sklaverei mehr geben muss, geben wird, weil die Ursachen für die Sklaverei gar nicht mehr existieren werden. Wie ich sagte, es war niemals die Idee von Gott, dass der Mensch arm werden sollte. In 5. Mose 15, da lesen wir angefangen Vers 1. 5. Mose 15 und angefangen Vers 1. Alle 7 Jahre sollst du ein Erlassjahr halten, und so aber sollst zugehen mit dem Erlassjahr. Wenn einer seinen Nächsten etwas geborgt hat, der soll es ihm erlassen und soll es nicht eintreiben von seinem Nächsten oder von seinem Bruder, denn man hat ein Erlassjahr ausgerufen dem Herrn. Von einem Ausländer darfst du es eintreiben, aber was du deinem Bruder geborgt hast, sollst du ihm erlassen. Vers 4. Es sollte überhaupt kein Armer unter euch sein. Seht, das ist die ursprüngliche Intention Gottes gewesen. Denn der Herr wird dich segnen in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe geben wird. Wenn du nur der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst und alle diese Gebote hältst, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Aber das war eben gerade nicht der Fall. Und so sagt Gott dann auch, ja, ihr werdet immer Arme unter euch haben, denn eben die Gebote, es muss jetzt nicht der Fall sein, dass die Armen die Gebote übertreten. Das ganze Volk kann schuldig sein. Auf alle Fälle, sie werden eben nicht gehalten. Aber das war niemals die Intention Gottes, dass wir überhaupt unter uns Armut haben sollten. Wie ich sagte, es war niemals die Intention Gottes, dass die Menschen Kriege führen würden. Nebenbei gesagt, wir haben eine englische Broschüre, Should You Fight in War, die das alles sehr deutlich beinhaltet und befasst und sich damit befasst. Aber wir haben auch verschiedene Artikel über christliche, in Anführungszeichen, Kriegsführung, die auf unserer Webseite nachzulesen sind. Als nämlich dann der Mensch sich dazu entschieden hatte, Krieg zu führen, dann hat Gott das nicht verhindert, hat aber dann Kriegsgesetze erlassen, die menschliche Seite innerhalb des Krieges zeigen sollte. Die menschliche Seite in dem Sinne, dass man eben nicht auf solch grausame Weise Krieg führen sollte, wie das in den meisten Fällen natürlich geschehen ist und geschieht. Zum Beispiel musste man dem Feind zunächst einmal den Frieden anbieten. Das war eine Voraussetzung. Man durfte zum Beispiel nicht die Obstbäume im feindlichen Lande fällen. Die sollten erhalten bleiben. Und da gibt es verschiedene Konsequenzen einer Kriegführung, die, wie ich sagte, von Gott ohnehin zunächst einmal gar nicht beabsichtigt war, aber die dann doch dazu beitragen sollten, dass es nicht zu übermäßigen Grausamkeiten kam. Und Sklaverei, nebenbei gesagt, war auch ein Teil davon, wie wir gleich sehen werden. Die Enzyklopädie der Religion und Ethik von James Hastings führt nämlich fort, Folgendes zu sagen. Die Sklaverei existierte unter den Hebräern wie unter allen Völkern der Antike, aber sie erscheint in milderen Formen und wurde von einem humaneren Geist inspiriert als in Griechenland oder in Rom. Und die Nelson Study Bible fügt Folgendes hinzu. Die Juden praktizierten Sklaverei. Nun, wenn die Kommentare von Juden sprechen, dann meinen sie eigentlich die Hebräer, dann meinen sie eigentlich alle Nachfahren von Jakob, der zu Israel wurde, nicht nur die Juden, technisch gesehen das Haus Juda, das aus Juda, Levi und Benjamin bestand, sondern alle Israeliten sind mit eingeschlossen. Also wenn Sie hier das Wort Juden hören und lesen, müssen Sie verstehen, es geht um alle Israeliten. Und die meisten der Israeliten, die heute leben, sind gar keine Juden. Die leben als Nachfahren des Hauses Israel in Amerika, in England, Großbritannien, im Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Neuseeland und so weiter und so fort. Wir haben ja auch sehr oft hierüber schon gesprochen und auch eine Broschüre hierüber verfasst, die das näher behandelt. Aber diese Nelson Study Bible Ausführung fährt fort zu sagen, ein jüdischer Sklave gehörte zur Familie des Besitzers und hatte bestimmte religiöse und soziale Rechte. Wenn der Sklave ein Hebräer war, war die Dauer der Sklaverei für 6 Jahre begrenzt. Wenn ein Meister einen Sklaven in seinem Besitz bestrafte und verletzte, sollte der Sklave frei werden. Wenn die Bestrafung zum Tode eines Sklaven führte, sollte der Meister bestraft werden. Der Sklave wurde als Person angesehen und sollte fair behandelt werden, was sich vom römischen System der Sklaverei unterschied. Zitat Ende. Es ist durchaus richtig zu sagen, dass wenn man die Sklaverei, in Anführungszeichen, wie sie im Alten Testament beschrieben wird, mit den Auswüchsen der Sklaverei in Griechenland und Rom vergleicht und auch mit anderen Auswüchsen dann später natürlich in Amerika und so weiter und so fort, dass man da überhaupt gar keinen Vergleich ziehen kann. Man findet eben in den Gesetzen des Alten Testaments in keinster Weise diese schrecklichen, gräulichen Fehlverhaltensweisen, die immer mit der Sklaverei in den sogenannten christlichen Kulturen sogar auch mit verbunden waren. Ich möchte hier einige Beispiele anführen aus dem Alten Testament, die zeigen, wie dieser doch etwas humanere Geist vorgeherrscht hat. Wobei ich wiederum betonen will, dass es überhaupt niemals die Absicht Gottes war ursprünglich, dass es überhaupt zu einer Sklaverei kommen sollte. Aber es wurde zum Beispiel total verboten, dass man die Sklaven in irgendeiner Weise schlecht behandelte und ihnen Schaden und Leid zufügte. Wir lesen einmal dies in 2. Mose 21. 2. Mose 21 und angefangen in Vers 20. Wenn jemand einen Sklaven oder seinen Sklaven oder seine Sklavin schlägt mit einem Stock, dass sie unter seinen Händen sterben, muss er bestraft werden. Und dann Vers 26. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin ins Auge schlägt und zerstört es, der soll sie freilassen, um des Auges willen. Das würde natürlich zu seinem Schaden gereichen. Die haben ja die Sklaven gehabt, damit die für die arbeiten würden. Vers 27. Desgleichen, wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er sie freilassen, um des Zahnes willen. Mit anderen Worten, passt mal auf, ihr Herren, dass ihr euch da auf richtige Weise verhaltet, dass es dazu erst gar nicht kommt. Wir lesen auch über das Recht einer Sklavin in 5. Mose 21, angefangen Vers 10. 5. Mose 21 und angefangen Vers 10. Wenn du in einen Krieg ziehst gegen deine Feinde und der Herr, dein Gott, gibt sie dir in deine Hände, dass du Gefangene von ihnen wegführst, und siehst unter den Gefangenen eine schöne Frau und gewinnst sie lieb, dass du sie zur Frau nimmst, so führe sie in dein Haus und lass sie ihr das Haar abscheren und ihre Nägel schneiden. Das war also eine äußere Anerkennung der Akzeptanz, des Akzeptierens der Religion des Mannes. Und die Kleider ablegen, denen sie gefangen genommen wurde. Und lass sie in deinem Hause sein und einen Monat lang ihren Vater und ihre Mutter beweinen. Und danach geh zu ihr ein und nimm sie zur Ehe und lass sie deine Frau sein. Wenn du aber kein Gefallen mehr an ihr hast, so sollst du sie gehen lassen, wohin sie will. Du sollst sie aber nicht um Geld verkaufen oder als Sklavin behandeln, weil du zu ihr eingegangen bist. Also eine weitaus humanere, möchte man sagen, Vorgehensweise als das, was man vielfach gelesen und gehört hat, was später dann in den Sklavereien durch die Weisen hauptsächlich dann geschehen ist. In 5. Mose 23 und Vers 16. 5. Mose 23 und Vers 16. Du sollst den Knecht nicht seinem Herrn ausliefern, der von ihm zu dir geflüchtet ist. Darauf werden wir später noch näher eingehen, wenn wir uns mit Paulus beschäftigen. Aber hier zunächst einmal heißt es Knecht. Aber das Wort im Hebräischen ist das Wort Ebed und es wird eben auch als Sklave übersetzt, wie wir das gerade in anderen Stellen bereits gesehen haben. Das Wort ist das gleiche für Knecht oder Sklave oder auch Diener. Aber es geht hier darum, dass ein entflohener Sklave nicht seinem Meister zurückgegeben werden sollte, weil nämlich dieser Meister sich auf unbeherrschte Weise verhalten hat, den Sklaven verletzt hat, höchstwahrscheinlich. Und es ging hier, wie die Ryrie Study Bible es uns sagt, um nicht-israelitische Sklaven, die vor ihren grausamen Kanaanitern oder kanaanitischen Herren geflohen sind. Darum ging es hier. Später werden wir etwas anderes sehen, wenn Paulus etwas behandelt im Philemonbrief oder Philemonbrief, wie einige sagen. Eine weitere Stelle findet sich in 1. Korinther Kapitel 2. 1. Korinther Kapitel 2, die Verse 34 und 35. 1. Korinther Kapitel 2 und die Verse 34 und 35. Schechan aber hatte keine Söhne, sondern nur Töchter. Und Schechan hatte einen ägyptischen Knecht, einen ägyptischen Sklaven, der hieß Jaha. Und Schechan gab seinem Knecht, seinem Sklaven Jaha, seine Tochter zur Frau und die gebar ihm Attai. Also wir sehen sogar, dass hier ein Sklave zu dem Schwiegersohn eines Meisters wurde, dann auch mit den Rechten eines Schwiegersohnes. Und es ging nicht nur um die Frage von Ehe, es ging auch um die Frage von Besitz. Wir lesen zum Beispiel eine sehr interessante Stelle in 1. Mose, Kapitel 15. 1. Mose 15. Da geht es auch um einen Sklaven, einen Knecht. Man weiß nicht, wie diese Beziehung zustande kam. Aber immerhin wird Folgendes hierzu gesagt. Abraham sprach aber, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht, mein Sklave, könnte man sagen, das gleiche Wort. Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Hause wird mein Erbe sein. Mit anderen Worten, hier war die Möglichkeit in Betracht gezogen worden, dass sein Sklave alles das erben würde, was dem Meister gehörte. Nun war der Eliezer sehr treu dem Abraham ergeben, das wissen wir. Aber auch hier als Prinzip eine interessante Idee, die in keinster Weise später dann von Rom, von Griechenland und natürlich auch von später dann Amerika und anderen Ländern, die Sklaverei betrieben, dann kopiert worden wäre. Wir lesen auch eine weitere Verfügung in 2. Mose Kapitel 20. Auch sehr wichtig, wenn es um die Einhaltung des Sabbats ging. 2. Mose 20 und lesen wir einmal Vers 10. Am siebten Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, und da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, man könnte sagen dein Sklave, deine Magd, deine Sklavin, auch wiederum die gleichen Worte werden hier gebraucht, dein Vieh und auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Also hier waren alle, die im Hause waren, mit eingeschlossen. Und sie waren auch berechtigt, am Passa teilzunehmen. männliche Sklaven, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt waren. In 2. Mose, Kapitel 12 und in Vers 44. Ist er ein gekaufter Sklave, so beschneide man ihn und dann darf er davon essen. Es ging also hier um die Beteiligung beim Passa. Wir lesen auch in 3. Mose, Kapitel 22 und in Vers 11. Wenn aber der Priester einen Sklaven für Geld kauft, so darf der davon essen. Es ging um das heilige Essen, das nur den Priestern vorbehalten war. Und der Sklave, der ihm in seinem Hause geboren wird, darf auch von seiner Speise essen. Also hier wurden auch Vergünstigungen für Sklaven, wenn man das so sehen will, angeführt, die den Priestern gehörten und dienten. Und auch Hiob hat eine sehr interessante Aussage getroffen in Hiob 31. Hiob 31, angefangen in Vers 13. Habe ich missachtet das Recht meines Knechtes, das Recht meines Sklaven oder meiner Magd, meiner Sklavin, wenn sie eine Sache wider mich hatten? Was wollte ich tun, wenn Gott sich erhebt? Und was würde ich antworten, wenn er heimsucht? Hat nicht auch ihn erschaffen, der mich im Mutterleibe schuf? Hat nicht der eine uns im Mutterschoß bereitet? Mit anderen Worten, Gott hat auch die Menschen erschaffen, die dann später zu Sklaven wurden. Man sollte auch sie auf richtige Weise behandeln. In diesem Lichte wollen wir uns einmal jetzt anschauen, was das Neue Testament zu dieser Frage zu sagen hat. Denn es ist schon richtig, dass man keine ausdrückliche, ganz spezifische Verwerfung der Sklaverei, wie sie auch hier jetzt im Alten Testament beschrieben wurde, findet. Aber ein wichtiger Unterschied wird schon getroffen. Die Enzyklopädie der Religion und Ethik von James Hastings schreibt: In der Lehre unseres Herrn gibt es keine ausdrückliche Verurteilung der Sklaverei. Es wäre sogar schwierig zu sagen, wie oft er sich darauf bezieht, da im Griechischen das Wort Sklave, Knecht oder Diener bedeuten kann, das gleiche wie im Hebräischen, wie wir gesehen haben. Im Brief an Philemon oder Philemon ist die Lehre von Paulus am klarsten. Onesimus war ein flüchtiger Sklave, den der Apostel zu seinem Meister Philemon zurückschickte. Es gibt hier keine Verurteilung der Sklaverei. Das als allgemeine Feststellung, die Nelson Study Bible ergänzt wie folgt. Zu dieser Zeit, als Paulus den Brief an Philemon schrieb, war die Sklaven-Meister-Beziehung so verbreitet wie die heutige Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung. In seinen Briefen billigte der Apostel Paulus die Sklaverei nicht, verurteilte sie aber auch nicht. Er ermahnte Sklaven, christlichen Gehorsam und Demut gegenüber ihren Meistern zu erweisen. Im Gegenzug sollten christliche Meister ihre Sklaven fair behandeln. Gleichzeitig erklärte Paulus die Gleichheit von Sklaven und freien Personen vor Christus. Ein Grundsatz, der letztendlich die Institution der Sklaverei untergraben würde. Ich möchte hier einmal kurz die Stellen mit Ihnen lesen, die hier in diesem Kommentar angeführt werden. Zunächst Galater Kapitel 3 und Vers 28. Wir sehen also, dass hier der Kommentar meint, dass das Neue Testament durch eine Änderung der Herzen der Menschen letztendlich dazu geführt hat, dass die Sklaverei untergraben und dann abgeschafft wurde. In Galater 3 und Vers 28 lesen wir: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Mit anderen Worten, die christliche Gemeinschaft sollte anerkennen, dass auch Sklaven Eigentum von Jesus Christus waren. Wir lesen auch in Kolosser, Kapitel 3, und Vers 11. Also eine Gleichheit bestand zwischen Freien und Sklaven, wenn es um den christlichen Glauben ging. Kolosser, Kapitel 3, und Vers 11. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude, Beschnittener oder Unbeschnittener, nicht Grieche, Sküte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Und dann auch noch in 1. Korinther, Kapitel 12 und in Vers 13. 1. Korinther 12 und Vers 13. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leibe getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt. Das ist jetzt wichtig zu verstehen im Hinblick auf das, was wir jetzt uns anschauen werden, was den Philemon-Brief angeht. Der Kommentar, die Nelson Study Bible, fährt nämlich auch fort, Folgendes zu sagen. Der Brief an Philemon ist im Grunde ein ernstes Plädoyer für eine christliche Liebe, die der Grausamkeit und dem Hass begegnen würde, die in den kulturellen Institutionen jener Zeit verkörpert waren. Zunächst einmal als Einführung, denn es geht hier um einen Sklaven, der dem Philemon entlaufen war, und Paulus würde dafür eintreten, dass der Sklave zurückgeht zu seinem Herrn. Würde das nicht 5. Mose 23, Vers 16 widersprechen, wo wir gesehen haben, man soll einem Sklaven, der entlaufen ist, nicht seinem Herrn zurückgeben? Nein, das würde es nicht tun, weil es ging bei 5. Mose 23 um einen Sklaven, der von dem Herrn misshandelt worden war, deshalb geflüchtet ist. Das kann man aus dem Philemon-Brief in keinster Weise entnehmen. Man weiß nicht, warum er geflohen ist, aber es sieht so aus, dass es nicht wegen Misshandlung geschah. Scheinbar hat der Sklave, als er dem Philemon entfloh, auch noch Geld mitgehen lassen. Und es geht auch darum, dass hier nichts davon gesagt wird, dass der Sklave, dieser Onesimus, dagegen gewesen wäre, zurückzugehen zu Philemon. Ich möchte hier kurz auf den Philemon-Brief eingehen und ein paar Stellen lesen, wie der Paulus diese Situation behandelt in Philemon. Befindet sich in der revidierten Lutherbibel vor dem ersten Petrusbrief und nach dem Titusbrief. Da möchte ich nur zunächst einmal angefangen in Vers 8 so einiges lesen. Hat ja nur ein Kapitel. Da schreibt nämlich der Paulus an Philemon, den in Anführungszeichen Sklavenhalter. Darum, obwohl ich in Christus alle Freiheit habe, dir zu gebieten, denn der Philemon war auch jetzt Teil der Kirche. Was zu tun ist, will ich um der Liebe willen ihr bitten, so wie ich bin. Paulus, ein alter Mann, nun aber auch ein Gefangener Christi Jesu. Die Idee ist die, dass er Gefangener in Rom war, als er jetzt diese Zeilen schrieb. So bitte ich dich wegen meines Kindes Onesimus, der ist mittlerweile auch ein Christ geworden, den ich gezeugt habe in der Gefangenschaft. Scheinbar ist er während der Gefangenschaft des Paulus zum Glauben gekommen. Der dir früher unnütz war, denn auch das ist interessant, das Wort heißt eigentlich nützlich, der dir aber früher unnütz war, jetzt aber dir und mir sehr nützlich ist, den sende ich dir wieder zurück und damit mein eigenes Herz. Ich wollte ihn gerne bei mir behalten, damit er mir an deiner Statt diene, in der Gefangenschaft um des Evangeliums willen. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit das Gute dir nicht abgenötigt wäre, sondern freiwillig geschehe. Denn vielleicht war es darum war er vielleicht für eine Zeit lang von dir getrennt, damit du ihn nun auf ewig wieder hast, nicht mehr als einen Sklaven, sondern als einen, der mehr ist als ein Sklave, nämlich ein lieber Bruder, besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl ich im leiblichen Leben wie auch im Herrn, das hier so sehe. Er schreibt dann in Vers 17, wenn du mich nun für deinen Freund hältst, so nimm ihn auf, wie mich selbst. Wenn er aber dir geschadet hat oder etwas schuldig ist, das rechne mir an. Der Paulus sagt, okay, der hat ja schon mal was weggenommen, ich zahle dafür. Rechne mir an. Ich, Paulus, schreibe es mit eigener Hand. Ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du dich selbst mir schuldest. Mit anderen Worten, okay, wenn du aber willst, dass ich dir das zahle, werde ich es tun. Und dann noch in Vers 21. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam schreibe ich dir, denn ich weiß, du wirst mehr tun, als ich sage. Mit anderen Worten, du wirst jetzt nicht irgendwie darauf bestehen, dass das Geld ersetzt wird. Es ergibt sich nicht aus der Stelle hier, aber es wird gesagt, dass Philemon möglicherweise den Onesimus später nach dem Paulus zurückgeschickt hat, nachdem dieser Brief durch Onesimus übermittelt worden ist. Aber schauen wir uns einmal an, das, was hier auch noch in Kolosser Kapitel 4 erwähnt wird, denn der Paulus hat den Onesimus zurückgeschickt zu dem Philemon, aber nicht alleine. Es war auch eine beschwerliche Reise natürlich. In Kolosser 4 und Vers 9, mit ihm, nämlich mit dem Tychikus, der würde den Onesimus begleiten. Mit ihm sende ich Onesimus, den treuen und lieben Bruder, der einer der euren ist. Mit anderen Worten, der kam scheinbar aus Kolosser und Kolosse. Und wie es um uns hier steht, werden sie euch alles berichten. Also die beiden würden zusammen mit diesem Brief von Paulus zurückgehen zu Philemon und dann dem Philemon diesen Brief übergeben. Hierzu möchte ich jetzt kurz einiges ausführen, was den Philemon-Brief angeht. Da möchte ich zunächst einmal aus der Schlachterbibel, dem Kommentar der Schlachterbibel, einiges zitieren. Die schreiben nämlich hier ausgesprochen gut Folgendes. Philemon war unter dem Wirken von Paulus errettet worden, wahrscheinlich einige Jahre zuvor in Ephesus. Vielleicht war das der Punkt, wo Paulus in Ephesus in Gefangenschaft war. Und dann kam es zu einem Treffen und der Philemon, der unter dem Paulus in Ephesus möglicherweise errettet worden ist, gesegnet oder vielmehr Zeil erlangt hat, in dem Sinne, dass er zunächst einmal gezeugt wurde. Es heißt hier, er war so wohlhabend, dass er ein großes Haus und mindestens einen Sklaven besaß, einen Mann namens Onesimus, was wörtlich heißt, der Nützliche, ein für Sklaven üblicher Name. Als Onesimus Geld von Philemon entwendete und fortlief, war er noch nicht gläubig. Wie unzählige tausende anderer ausgerissener Sklaven floh Onesimus nach Rom und versuchte dort unter den anonymen Sklaven unterzutauchen, von denen es dort wimmelte. Durch nicht näher überlieferte Umstände lernte Onesimus in Rom Paulus kennen und wurde Christ. Der Apostel gewann den weggelaufenen Sklaven schon bald lieb und hätte Onesimus gerne bei sich in Rom behalten, wo er, der Paulus, in seiner Gefangenschaft wertvollen Dienst leistete. Doch durch seinen Diebstahl und sein Weglaufen hatte Onesimus sowohl gegen das römische Gesetz verstoßen, als auch seinen Herrn Philemon betrogen. Das ist jetzt wichtig. Denn nach dem römischen Gesetz stand hierauf die Todesstrafe. Er hatte also die Todesstrafe über sich gebracht, dadurch, dass er weglief. Nun hat jetzt der Paulus den Onesimus den Römern überliefert und gesagt, hier, das ist ein weggelaufener Sklave. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Schauen Sie, hier kommen gewisse Grundsätze zum Tragen. Ein Grundsatz ist, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Also Paulus hat klar und deutlich gesagt, es würde nicht dem Gesetz Gottes entsprechen, jetzt hier den Onesimus den Römern auszuliefern, dass der jetzt da hingerichtet wird. Es heißt hier, wie folgt dann weiter in diesem Kommentar. Paulus wusste, dass diese Dinge geklärt werden mussten und entschied, Onesimus nach Kolosse zurückzuschicken. Allein zu reisen wäre für ihn zu riskant gewesen, wegen der Gefahr von Sklavenfängern. Und daher schickte Paulus ihn zusammen mit Tychikus, der mit dem später so bezeichneten Kolosserbrief nach Kolosse zurückkehrte. Und dann schreibt der Kommentar noch Folgendes. Das Neue Testament spricht sich nirgends direkt gegen Sklaverei aus, denn ein solches Anprangern hätte sicherlich zu Sklavenaufständen geführt. Naja, das ist noch die Frage, ob wirklich so ein großer Einfluss bestanden hätte. Aber es ging darum, dass Paulus insoweit gar nicht erst eine Aussage traf. Wir werden auch gleich sehen, warum. Die schreiben hier, es hätte zu Sklavenaufständen geführt, die man brutal hätte niederwerfen müssen. Dadurch wäre die Botschaft des Evangeliums hoffnungslos in eine Verwicklung und Verwechslung mit einer Sozialreform geraten. Das ist richtig. Stattdessen bekämpfte der christliche Glaube das Übel der Sklaverei, indem er die Herzen von Sklaven und Herren änderte, durch die Betonung der geistlichen Gleichwertigkeit von Herr und Sklave, das hatten wir eben bereits gelesen, schaffte die Bibel den Sklavenmissbrauch ab. Man muss auch dazu Folgendes noch sagen, man hört heute sehr viel, auch gerade durch die linksextremen Bewegungen, auch in Amerika, diese Antifa und die Black Lives Matter Bewegung, dass frühe Präsidenten auch Sklavenhalter waren. Das ist durchaus richtig, die hatten Sklaven, aber die Frage war, wie haben die Sklaven behandelt? Das wird nicht gesagt. Die Tatsache alleine, dass die Sklaven hatten, das reicht schon dafür aus, dass man ihre Statuen dann zerstört und die Geschichte von Amerika verändern will. Die Nelson Study Bible fügt auch hinzu, wie ich eben schon gesagt habe, dass unter römischem Gesetz ein weggelaufener Sklave sich die Todesstrafe verdient hatte. Aber gleichwohl hat Paulus insoweit in keinster Weise von diesem Gesetz Gebrauch gemacht. Und um den Ansatz von Paulus näher Zu erläutern möchte ich hier aus dem neuen Bibelkommentar, Revised, überarbeitet, Folgendes vorlesen. Obwohl Sklaven in mehreren Paulusbriefen oder Sklaverei in mehreren Paulusbriefen erwähnt werden, erscheint die Sklaverei in keinem so lebendig wie in dem Brief von Philemon, da sich der gesamte Brief um einen flüchtigen Sklaven dreht. Es stellt sich die Frage, warum Paulus nicht die Gelegenheit genutzt hat, direkt auf die Übel des gesamten Systems hinzuweisen. Bestimmte Faktoren müssen berücksichtigt werden, bevor eine Antwort vorgeschlagen wird. Die Sklaverei war ein so wesentlicher Bestandteil des Sozialsystems, dass eine direkte Konfrontation mit dem Staat, um sie abzuschaffen, zu einer Revolution geführt hätte. Okay, ob es von Paulus ausgegangen wäre, ist noch die Frage, aber es wird hier ganz allgemein so beschrieben. Selbst wenn es der christlichen Kirche möglich gewesen wäre, einen solchen Kreuzzug zu beginnen, und Paulus war sicherlich kein Revolutionär. Obwohl der Christ nicht gehofft haben konnte, die Abschaffung der Sklaverei zu einer politischen Plattform zu machen, konnten sie der Welt insgesamt ein Beispiel geben, wie das Christentum seine Übel mildern könnte. Dieser kurze Brief ist insofern ein bemerkenswertes Beispiel für einen solchen Ansatz, als Paulus argumentiert, dass sich eine neue Beziehung zwischen Philemon und Onesimus entwickeln muss, da sowohl Meister als auch Sklave jetzt Christen waren. Und dieser neue Ansatz, der findet sich überhaupt überall in den Briefen des Paulus, wie zum Beispiel in Epheser Kapitel 6. Epheser Kapitel 6, die Verse 5 bis 8. Ihr Sklaven, seid gehorsam euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, wie ihr Christus gehorcht. Nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern als Sklaven Christi, die den Willen Gottes tun, von Herzen. Tut euren Dienst mit gutem Willen als dem Herrn und nicht den Menschen, denn ihr wisst, was er jeder Gutes tut, das wird er vom Herrn empfangen, er sei Sklave oder Freier. Er spricht also jetzt hier christliche Sklaven an und sagt denen, nun, die Tatsache, dass ihr jetzt Christen geworden seid, bedeutet jetzt nicht, dass ihr euren Dienst nicht mehr verrichten müsst, gerade auch nichtchristlichen Herren gegenüber. Und er sagt, tut es auf angemessene Weise, sodass die vielleicht auch durch euer Beispiel gewonnen werden können. Christus sagt ja selbst auch später, oder vielmehr vorher hat er es bereits gesagt, dass wenn die Menschen eure guten Werke sehen, dann würden sie dadurch Gott preisen. In Epheser 6 und Vers 9 fährt er fort, aber auch die Herren anzusprechen. Und der Paulus sagt da Folgendes, und ihr Herren tut ihnen gegenüber das Gleiche und lasst das Drohen. Drohen von Gewalttat und dem Missbrauch von Sklaven ganz zu schweigen. Lasst das Drohen, denn ihr wisst, dass euer und ihr Herr im Himmel ist. Und bei ihm gilt kein Ansehen der Person. Mit anderen Worten, Menschenraub war auch im Alten Testament bereits schon total verurteilt. Da stand die Todesstrafe drauf im Alten Testament. Und dann natürlich auch, wie wir gesehen haben, den anderen Missbrauch, die Verletzung von Sklaven. Und was sagte Johannes, sogar den römischen Soldaten, als sie zu ihm kamen, um sich taufen zu lassen? Da sagte er denen, tut keinerlei Gewalt anderen Menschen gegenüber. Sonst könnt ihr auch nicht getauft werden. Sonst habt ihr auch nicht die Reue, die Voraussetzung war für die Taufe durch Johannes den Täufer. Schauen wir uns auch Kolosser Kapitel 4 an und in Vers 1. Kolosser 4 und Vers 1. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Also Paulus versucht hier eine bessere harmonische Situation herzustellen zwischen Herren und Sklaven, ohne das System abschaffen zu wollen. Das hätte er ohnehin nicht gekonnt, aber er hat schon deutlich gemacht, wie man als Christ sich als Herr und als Sklave verhalten kann. In 1. Korinther 7 sagt er allerdings Folgendes. 1. Korinther 7 und in Vers 21. Bist du als Knecht berufen oder als Sklave? In anderen Worten, jemand ist bereits schon Sklave, wie das scheinbar auch der Sklave, bei dem der Fall war, von dem wir gerade gelesen haben, im Philemonbrief. Bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht, doch kannst du frei werden, aber nicht, dass man wegläuft, kannst du frei werden, so nutze es umso lieber. Das ist ein sehr interessantes Konzept. Das haben wir auch in der Kirche immer deutlich gemacht, im Hinblick auf jemanden zum Beispiel, der im Militär ist, jetzt im Militär berufen wird. Der kann auch nicht einfach desertieren. Und wir haben natürlich gesagt, okay, wenn du frei werden kannst, das ist dann natürlich der Weg, den man gehen kann. Aber einige konnten es natürlich zu Zeiten auch nicht. Die hatten sich für gewisse Jahre hindurch bedingt und verdingt. aber dann arbeite in einer Situation, wo du nicht Gottes Gebote dagegen verstoßen musst. Mit anderen Worten, nicht in einer waffentragenden Beziehung. Versuche den Sabbat zu halten und so weiter und so fort. Und er sagt hier das Gleiche. Kannst du frei werden? Natürlich, so nutze es. Aber wenn nicht, Gott wird dir helfen, dass du deinen Dienst als Sklave, als Knecht weiter durchführen kannst. Und er sagt in Vers 22, denn wer im Herrn als Knecht berufen ist, der ist ein Freigelassener des Herrn. Darauf kommt es an, auf diese Beziehung. Desgleichen, wer als Freier berufen ist, der ist ein Knecht Christi. Aber dann sagt er, werdet aber nicht jetzt von euch aus solche, die sich jetzt freiwillig verdingen als Sklaven oder als jemand, der in die Armee geht. Ihr seid teuer erkauft, sagt er in Vers 23, werdet nicht der Menschen Knechte. Deswegen sagen wir auch, wenn jemand frei ist, sollte er sich nicht der Knechtschaft von Menschen unterwerfen in diesem Sinne. Man muss auch Folgendes begreifen, wenn wir uns wiederum den Ansatz von Paulus ansehen. Es geht nicht darum, dass wir aus dieser Welt eine bessere Welt machen sollen. Es geht nicht darum, dass es unsere Aufgabe ist, zum Beispiel politische Kandidaten in eine Position zu setzen, die angeblich eine bessere Arbeit leisten könnten als andere. Es ist unsere Aufgabe, das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis zu verkündigen. Zu einem Zeugnis, um der Menschheit zu sagen, dass bald Jesus Christus zurückkommen wird auf diese Erde, um das Reich Gottes, die Regierung Gottes hier auf Erden zu errichten und die menschliche Herrschaft abzulösen. Darum geht es uns. Wie ich sagte, es geht nicht darum, Systeme zu verändern, weil wir wissen, dass letztendlich alles nicht unter der Herrschaft Gottes ist, sondern unter der Herrschaft Satans des Teufels. Es geht auch nicht darum, mit Gewalt irgendwie eine Regierung abzulösen, zu ersetzen oder sich an gewalttätigen Demonstrationen zu beteiligen. Wie ich sagte, dies ist nicht Gottes Welt. Wir hatten das auch schon mehrfach jetzt behandelt. Es ist Satans Welt. Satan hat Christus gegenüber gesagt, mir ist das alles übergeben worden. Und ich übergebe es dem, dem ich es übergeben will. Und Christus hat in keinster Weise dem widersprochen. Wahre Christen wissen, dass letztendlich diese Herrschaft, die Herrschaft des Menschen, ersetzt werden wird durch die Herrschaft Gottes, die Herrschaft Jesu Christi und die Herrschaft derer, die unter Christus dann mit ihm zusammen regieren werden im Millennium. Und danach schauen wir uns Daniel Kapitel 2 einmal an, wo dies ja deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Daniel Kapitel 2 und lesen wir einmal Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige, es geht hier um 10 Regierende, um 10 Herrschaftspositionen oder auch um 10 Länder, die zusammen sich ihre Macht entäußern werden und diese Macht dann einem Tier übertragen werden. Es wird hier von 10 Königen gesprochen, von 10 auch von 10 Königen im Buch der Offenbarung. Das können Länder sein oder Ländergruppen. Aber zu der Zeit dieser Könige, das wird noch kommen, aber es wird bald geschehen, da wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Und es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird ewig bleiben. Wie du auch gesehen hast, sagte hier, dass ein Stein ohne Zutun von Menschenhänden vom Berg herunterkam, der Eisen, Bronze, Ton, Silber und Gold zermalmte. Das wird kommen. Aber bis dahin sind wir nach wie vor Botschafter von Jesus Christus. Nicht diejenigen, die hier auf Erden herrschen, um aus dieser Welt eine bessere Welt zu machen. Wir lesen das gleiche in Offenbarung Kapitel 11. Offenbarung Kapitel 11, angefangen in Vers 15. Und der siebente Engel blies seine Posaune und es erhoben sich große Stimmen im Himmel, die sprachen, nun gehört die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus, und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nun wird das der Fall sein, dann wird das der Fall sein, jetzt ist es noch nicht der Fall. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen saßen, fielen nieder auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Vers 17, wir danken dir, Herr, allmächtiger Gott, der du bist und der du warst, dass du deine große Macht an dich genommen und die Herrschaft ergriffen hast. Und die Völker sind zornig geworden, es ist gekommen dein Zorn. Und die Zeit, die Toten zu richten, oder besser die Lebendigen zu richten, und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, die Kleinen und die Großen, und zu vernichten, die die Erde vernichten. Zur Zeit sind es die Regierenden dieser Welt, die die Erde vernichten. Und Gott wird kommen, um dieser Vernichtung Einhalt zu gebieten. Wir sind heute, wie ich sagte, Botschafter für Jesus Christus. Wir sollen die Lichter sein, die in dieser dunklen Welt leuchten, damit Menschen eine Vorstellung bekommen können davon, wie es sein wird, wenn Gottes Herrschaft hier auf Erden durch sein Volk errichtet wird. Egal in welcher Situation man sich befindet, schauen Sie selbst im Gefängnis, haben sowohl Paulus als auch Josef gezeigt, dass man als Christ leben kann, dass man als Christ funktionieren kann. Paulus hat auch deutlich gemacht, und wir haben das in unserer Broschüre über »Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen« auch gezeigt, dass man grundsätzlich den Regierenden gehorchen soll, es sei denn, dass sie gegen Gottes Gebote verstoßen. Mit Gehorchen meine ich jetzt, man unterstellt sich ihnen dadurch, dass man nicht das Schwert ergreift, um mit dem Schwert das Schwert zu besiegen. Schauen Sie, das hat nie funktioniert und das wird auch nie funktionieren. Das ist auch interessant im Hinblick auf die Sklavenfrage. Sicher, man wird nicht finden, dass Christus oder Paulus gesagt haben, dass die Sklavenfrage und die Sklaverei abgeschafft werden muss. Nicht direkt, aber es sind gewisse Dinge schon gesagt worden, wie ich sagte eben schon. Johannes der Täufer hat gesagt, man soll niemandem Gewalt tun, hat das sogar den Soldaten gesagt. Menschenraub war ein todeswürdiges Verbrechen. Christus sagte, wer zum Schwert greift, der wird durch das Schwert umkommen. Das sagte er zu Matthäus oder vielmehr zu Petrus im Matthäusevangelium, als der das Schwert ergriff, um Christus zu verteidigen gegen die, die kamen, um ihn zu verhaften. Und das Gleiche wird wiederholt im Buch der Offenbarung. Und da wird auch davon gesprochen, dass wer mit dem Schwert tötet, durch das Schwert getötet werden muss. Und das ist vielfach auch in anderen Situationen der Fall. Vielfach ist es so, dass wenn man einen bestiehlt, kann man davon ausgehen, dass man vielleicht auch dann bestohlen wird. Wenn man einem gegenüber lügt, kann man davon ausgehen, dass man auch belogen wird und so weiter und so fort. Aber Christus sagt noch mehr im Buch der Offenbarung dieser Stelle, wo er sagt, wer mit dem Schwert tötet, soll durch das Schwert getötet werden. Er fährt fort zu sagen, wer in die Gefangenschaft führt, wird selbst in die Gefangenschaft geführt werden. Nun, die Rede ist scheinbar hier von Kriegsgefangenschaft, aber man kann das auch auf Sklaverei übertragen. Ein Christ, der sich dann auf einmal zu einem Meister profiliert und meint, er könnte andere versklaven, muss aufpassen, dass er nicht selbst versklavt wird. Also da gibt es schon gewisse Warnungen. Und Christus spricht auch häufig davon, dass wir alle Sklaven sind. Und zwar natürlich Sklaven von Jesus Christus. Wir sind Knechte, aber wie ich sagte, das Wort kann eben auch Sklave bedeuten. Wir sind nicht mehr Sklave der Sünde. Schauen Sie, wir haben die Sünde abgelegt. Wir sind jetzt Sklave Jesu Christi geworden. Wieso? Weil Christus hat uns erkauft mit seinem Blut. Er ist unser Meister. Er ist derjenige, der über uns herrscht. Er ist unser Herrscher, der über uns regiert. Und wir sollen seine Sklaven sein. Und wir sollen ihm untertan sein. Und wenn wir weggelaufene Sklaven sind, wie das, um das mit dem Beispiel von Paulus und Philemon noch einmal Ihnen vor Augen zu führen. Wenn wir weglaufende Sklaven sind, dann haben wir uns die Todesstrafe verdient. Wir haben uns von Gott, von Jesus Christus entfernt. Nun, mit Reue kann man zurückkehren zu Christus, zu Gott dem Vater. Aber es muss Reue vorliegen. Und wenn Sie ein weggelaufener Sklave sind, wenn Sie sich entfernt haben von Gott, wenn Sie meinen, Sie seien jetzt frei geworden dadurch, dass Sie die Bande der Sklaverei, die Ihnen durch Jesus Christus und Gott den Vater gegeben worden sind, die haben Sie jetzt gelöst, dann achten Sie darauf, dass Sie nicht selbst letztendlich wiederum ein Sklave der Sünde werden. Wahrscheinlich sind Sie es bereits schon jetzt. Aber der Weg zu Gott ist nach wie vor offen. Sie können nach wie vor die Sklave und die Sklaverei Ihrer Gelüste ablegen, können zurückkehren zu Jesus Christus, um ihn als ihren Herrn anzuerkennen, dass sie ein Sklave von Jesus Christus sind. Aber wie gesagt, das sind natürlich Parallelen, die man hier auch insoweit bedenken kann. Aber es gibt eine Stelle in Jesaja, Kapitel 14. Ich habe dir verschiedentlich jetzt gesagt, dass im Millennium es keine Sklaverei mehr geben wird. Jedenfalls gibt es da keinerlei Anhaltspunkte dafür, würde auch gar nicht viel Sinn ergeben. Aber in Jesaja 14 wird etwas gesagt, was einige anführen und sagen, ja, also hier gibt es doch Sklaverei, hier wird klar und deutlich Sklaverei nach wie vor angesprochen. Jesaja 14, die Verse 1 und 2. Denn der Herr wird sich über Jakob erbarmen und Israel noch einmal erwählen und sie in ihrem Lande wieder ruhen lassen. Und Fremdlinge werden sich zu ihnen gesellen und dem Hause Jakob anhangen. Und die Völker werden Israel nehmen und an seinen Ort bringen, und dann wird das Haus Israel sie als Knechte oder Sklaven und Mägde oder Sklavinnen besitzen im Lande des Herrn, und sie werden gefangen halten die, von denen sie gefangen waren, und werden herrschen über ihre Treiber. Nun wird hier Sklaverei angesprochen, buchstäbliche, physische, wirkliche Sklaverei, oder wird hier etwas anderes angesprochen? Ich möchte hier einmal aus dem Kommentar von Albert Barnes vorlesen, Anmerkungen von Albert Barnes zur Bibel, und er schreibt Folgendes hier, wo es heißt, und sie werden sie gefangen nehmen oder gefangen halten. Das heißt, sie werden sie veranlassen, Proselyten zu werden, bereit zu sein, sie zu ihren eigenen Häusern zu begleiten und dort ihre Diener zu werden. Es bedeutet nicht, dass sie sie mit Gewalt unterwerfen würden, aber sie könnten durch ihren Einfluss ihrer Opposition zu begegnen und sie veranlassen, Freunde ihrer Religion zu werden. Dies ist ein Fall, in dem das Volk Gottes zeigen würde, dass es seine Unterdrücker durch ein mildes und gewinnendes Verhalten entwaffnen könnte und indem es andere dazu bringen könnte, sich ihnen anzuschließen. Dies wäre die Kraft ihres Beispiels und Verhaltens, ihres Gespräches und ihrer Machtbefugnis, sagen wir einmal, Liebe zu erweisen durch ihr Verhalten. Und es heißt auch im Kommentar von Jameson, Fawcett und Brown, Gefangene, nicht durch physische, sondern durch moralische Macht, die Kraft der Liebe und Beachtung von Israels Gott. Und dann wird Jesaja 60 und Vers 14 angeführt als Parallelstelle. Schauen wir uns die mal kurz an. In Jesaja 60 und in Vers 14, wo wir lesen, es werden gebückt zu dir kommen, die dich unterdrückt haben, und alle, die dich gelästert haben, werden niederfallen zu deinen Füßen und dich nennen statt des Herrn, Zion des heiligen Israels. Das erinnert so ein wenig an die Stelle in Offenbarung, wo es heißt, diejenigen aus der Synagoge des Satans, die werden vor euch kommen und würden vor euch niederfallen, euch anbeten und erkennen, dass ihr von Gott geliebt seid. Also meine, hier wird eine gewisse Haltung auch zum Ausdruck gebracht, eine Haltung der Reue und eine Haltung des Anerkennens, dass man falsch gehandelt hat und dass man sich bessern will, dass man sich ändern will. John Gills Exposition der gesamten Bibel sagt Folgendes. Dies alles wird am letzten Tag vollbracht sein, wenn die Heiden ihre Söhne und Töchter in ihren Armen, auf ihren Schultern, auf Pferden und in Streitwagen nach Jerusalem bringen werden. Und dann wird hier eine Parallelstelle in Jesaja angeführt, Jesaja 49 und die Verse 21 bis 23. Jesaja 49 und Vers 21. Du aber wirst sagen in deinem Herzen, wer hat mir diese geboren? Ich war kinderlos und unfruchtbar, vertrieben und verstoßen. Wer hat mir diese aufgezogen? Siehe, ich war alleine gelassen. Wo waren denn diese? Und so spricht Gott der Herr, Vers 22, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten. Und dann werden sie deine Söhne in den Armen herbringen und deine Töchter auf der Schulter hertragen. Und Könige sollen deine Pfleger und ihre Fürstinnen deine Ammen sein. Sie werden vor dir niederfallen, zur Erde aufs Angesicht, und deiner Füße Staub lecken, und du wirst erfahren, dass ich der Herr bin, an dem nicht zu schanden werden, die auf mich harren. Auch hier wiederum, die gleiche Idee wird zum Ausdruck gebracht. Der Kommentar von John Gills fährt fort zu sagen, sie werden sich dafür entscheiden, ihnen eher Diener und Dienstmädchen zu sein, als in ihr eigenes Land zurückzukehren und eine Art Erbschaft oder Besitz für die Israeliten zu sein. Es kann sich auf nichtjüdische Konvertierten beziehen, die bereit wären, am Dienst für die Kirche Gottes teilzunehmen, und Gottes Volk und einander mit Liebe zu dienen. Um es also kurz zusammenzufassen, es war niemals Gottes Intention, dass es überhaupt zu einer Sklaverei kommen würde. Und dann sind viele Situation entstanden, die es natürlich dann im Millennium nicht mehr geben wird. Sklaverei aufgrund von Kriegsgefangenschaft oder dass man arm wird, dass man Verbrechen begangen hat, dass man Schulden abtragen muss. Alles dies wird es gar nicht mehr geben. Aber wie gesagt, es war niemals die ursprüngliche Intention von Gott. Und es wurden Gesetze erlassen, um die Sklaverei so zu mildern, wie es eben möglich war, wie es eben auch Kriegsgesetze gegeben hat, die aber dann in keinster Weise so verfasst waren, wie es die grausamen Kriegsgesetze der meisten Nationen und Menschen gewesen sind. Das ist der Grund, warum wir nicht allzu viel auch im Neuen Testament über die Verurteilung der Sklaverei lesen, weil es geht nicht darum, dass man das System verändert, es geht darum, dass man, wenn man so will, von innen heraus eine Änderung in unserer Beziehung zu anderen Menschen darstellen und hervorbringen kann. Und das ist die Funktion des Christen heute, ein Botschafter zu sein für Jesus Christus und Gott den Vater, um zu zeigen, wie man ein christliches Leben führen kann, egal in welcher Situation man sich befindet. Und das gilt für uns alle. Und wir sollten auch in keinster Weise auf andere herabblicken oder andere in irgendeiner Weise übervorteilen, wenn wir auch dazu die Gelegenheit hätten, oder in irgendeiner Form zu misshandeln. Darum kann es gar nicht gehen. Als Christen sind wir alle Teil eines Leibes, des Leibes Jesu Christi, der für uns gestorben ist, der sein Leben gelassen hat, damit wir Sklaven von ihm werden können und ihm gehorsam sind und nicht weglaufen von ihm, sondern mit ihm zusammen durch dieses Leben gehen, bis er zurückkommt, um uns in seine Familie, in die Familie Gottes als unsterbliche Gottwesen aufzunehmen. Und so bedanke ich mich für eure und ihre Aufmerksamkeit und verbleibe bis zum nächsten Mal, ihr und euer Norbert Link, für die Kirche des ewigen Gottes.